Ja, zunächst darf ich herzliche Grüße bestellen an die Gemeinde von unserer Gemeinde in Rostock in der Margaretenstraße von der Brüdergemeinde. Dann möchte ich bitten, dass wir nochmal aufstehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus, wir bitten dich jetzt noch einmal, komm du in unsere Mitte und gib du Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Ja, ich hatte ja eine Reihe mir vorgenommen, wo wir heute den letzten Teil von haben. Es ging um die Sendschreiben aus der Offenbarung. Und heute ist das Sendschreiben an Laodicea dran. Ich lese zunächst einmal den Text im Zusammenhang. Da heißt es in Offenbarung 3, Abvers 14, und dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. So, weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts, und du nicht weißt, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist, rate ich dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Bis dahin der Text. Die Stadt Laodicea ist benannt worden nach einer einst geliebten Frau des Königs Antiochos II. Sie soll besonders hübsch gewesen sein. Kurz nach der Stadtgründung aber mochte er sie nicht mehr und trennte sich von ihr. Die Stadt behielt aber diesen Namen Laodicea auch nach der Trennung weiterhin, wurde so aber ungewollt zu einem ständigen Erinnerungszeichen an eine verlorene Liebe. Laodike war inzwischen abgeschrieben. Die Bedeutung des Namens, heißt, das Volk spricht Recht. Darin können wir heute einen Hinweis auf die Gesellschaftsordnung finden, in der wir leben, Demokratie. Das ist genau die Definition für Demokratie. Das Volk spricht Recht. Es gibt nicht eine vom Volk unabhängige Norm, sondern die Mehrheit sagt, was richtig und was falsch ist. Und das kann sich wohl ändern, wie wir in den letzten Jahren zum Beispiel beim Thema Homosexualität gemerkt haben. Das war vor 50 Jahren noch ein Straftatbestand und heute ist es ein Straftatbestand, wenn man darüber sich negativ äußert. So kann das ist Demokratie. Da gibt es keine feste Norm, sondern da ist, was die Mehrheit sagt. Und wenn die Mehrheit Verbrecher sind, dann wird letztendlich alles, was denen gefällt, auch zur Norm. Das ist Demokratie. Das ist die Schwäche der Demokratie. Sie hat ja auch viele gute Seiten. prophetisch, historisch die Auslegungsmethode der Bibel, die es auch gibt. Das ist ja nicht die einzige. Aber neben der tatsächlichen Realität dieses Textes und dass es eine Gemeinde Laodicea gegeben hat, das ist alles unstrittig, gibt es diese Auslegung, dass die sieben Sendschreiben in ihrer Gesamtheit die gesamte Kirchengeschichte widerspiegeln. Und innerhalb dieser Auslegung kommt der Gemeinde Laodicea ungefähr der Zeitraum ab 1900 bis zur Gegenwart zu. Und in dieser Zeit ist dann, so sagt es diese Auslegungsmethode, sind die meisten Gemeinden in der Christenheit in dieser Art. Es gibt aber auch alle anderen, also die anderen sechs Gemeindetypen gibt es auch heute noch. Aber der Hauptstrom ist die Richtung, die dann in dem jeweiligen Sendschreiben dargestellt wird. Im Deutschen klingt interessanterweise das Wort lau an. Das hat aber jetzt mit dem echten Wortstamm nichts zu tun. Das ist jetzt nur so eine kleine, das ist im Französischen nicht so, das ist aber bei uns so im Deutschen zufällig. Ich will es aber einfach erwähnen, weil ich das interessant fand. Laodicea war ein wichtiges oder das wichtigste Handelszentrum in der ganzen Gegend. Wohlhabend, reich, dadurch auch an Einfluss sehr stark. Es hatte ein erfolgreiches Bankwesen. Es hatte eine besonders interessante Schafsorte, die dort gezüchtet wurde, diese schwarzen Schafe, nicht innerhalb einer weißen Herde, sondern die waren alle schwarz. Und dann hatten sie auch eine sehr hochstehende Medizin. Sie hatten da eine Schule, eine medizinische Schule und eine ganz besondere Augensalbe, die sehr berühmt war. Aber einen Mangel hatte diese reiche Stadt trotz all ihres Reichtums. Sie hatte eine sehr schlechte Wasserversorgung. Trotzdem sie ganz nah bei einem Fluss, dem Lykos, lag, hatte sie kein fließendes Wasser in der Stadt, kein lebendiges Wasser in der Stadt. Man musste also eine künstliche Versorgung herstellen und diese künstliche Versorgung stellt auch einen Schwachpunkt, denn wie wir nachher sehen werden, dar. Interessant ist es, dass in dem Sendschreiben hier in Laodicea oder an Laodicea sowohl die drei Hauptgewerbezweige, die ich erwähnt hatte, erwähnt werden, als auch die schlechte Wasserversorgung. Also der auferstandene Jesus Christus kennt genau die Situation in Laodicea und weiß, womit die Laodiceer was anfangen können. Und mit diesen ihnen bekannten Bildern, die sie jeden Tag in der Stadt sahen, über diese Bilder hat er ihnen seine Botschaft gesagt. So viel zur Einleitung. Und dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Dem Engel der Gemeinde oder der Versammlung in Laodicea schreibe, wenn man das in Verbindung nimmt mit dem Schlusssatz, wer ein Ohr hat zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt, dann erschließt sich einem sehr schnell, dass dieses Sendschreiben, wie die anderen auch, einmal jedem einzelnen Christen persönlich gegolten haben, dass sie den verantwortlichen Brüdern in der Gemeinde ebenso oder in besonderer Weise gegolten haben, aber auch der Gesamtheit der Gemeinde. Also man kann alle drei Aspekte ganz deutlich auffinden. Dies sagt der Amen. Das Wort Amen heißt ja, dass etwas feststeht, dass etwas so ist, wie man das sagt, dass etwas gewiss und wahr ist. Ja, so ist es. Das heißt im Grunde Amen. Wenn hier steht der Amen, es spricht der Amen, heißt es hier. Dies sagt der Amen. Was heißt dann das nun? Das ist ein Zeugnis über die Gottheit Jesu, über die Gottgleichheit Jesu. In Jesaja 65, da steht zum Beispiel vom Gott des Amen. Oder vom Gott der Treue, könnte man auch übersetzen. Und hierauf nimmt der Herr Jesus Bezug. Ich bin der Amen. Auf dessen Wort ist absoluter Verlass. Sein Wort gilt. Christus ist der, der das letzte Wort hat. Dann heißt es weiter, der treue und wahrhaftige Zeuge. Hier bezieht sich das, denke ich, zunächst auf sein Menschsein, als er wurde Mensch und legte Zeugnis ab von dem, wie er sagt, ich komme vom Vater im Himmel und ich sage euch, was er mir sagt. Also er war Zeuge, er legte Zeugnis ab und auch hier ist sein Zeugnis wahr, er ist treu. Er hat, so heißt es, alles vollständig erledigt, was er zu tun hatte. Da ist kein Rest übrig geblieben. Es ist vollbracht, sagte er am Kreuz. Und dieses Es ist vollbracht bezog sich auf das gesamte Erlösungswerk. Und dieses Erlösungswerk ist seit dem Augenblick zu 100% vollständig. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Und dann kommt noch ein dritter Titel, wenn er kommt. Jetzt kommt er. Der Anfang der Schöpfung Gottes, heißt es. Und dieses Anfang, was hier steht im Text, bedeutet nicht, dass er das erste Geschöpf ist, wie es zum Beispiel die Zeugen Jehovas sagen, sondern das Wort Arche meint etwas aktiv Wirkendes, den Ursprung von etwas, die Quelle von etwas. Also eine Quelle, nicht das erste Wasser, was aus der Quelle kommt, sondern es meint die Quelle selbst. Und nicht etwas Gewordenes, sondern den Ursprung. Er ist der Ursprung, er ist der Schöpfer. Also er stellt sich vor als Gott, als Mensch und als Schöpfer. In Laodicea und in Kolossee, da gab es so eine Irrlehre, die sagte, Jesus wäre das erste geschaffene Wesen. Und gegen diese Irrlehre wendet sich auch dieser Ausspruch hier ganz eindeutig. Ich kenne deine Werke, sagt dieser Amen. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Die Christen in Laodicea malten sich vielleicht aus, wie zufrieden der Herr mit ihnen doch sein müsse. Und sie hatten auch bestimmt einen vollen Veranstaltungskalender. Ja, sie waren in einer funktionierenden Stadt, da pulsierte das Leben. Sie hatten mit Sicherheit eine volle Gemeindekasse. Ihnen wird nicht wie den Christen in Pergamon eine falsche Toleranz vorgeworfen. Ihnen wird in dem Sendschreiben auch nicht wie den Christen in Thyatira die Duldung von falschen Propheten vorgeworfen. Es wird Ihnen auch nicht wie den Christen in Sardes ein totes Bekennertum vorgeworfen. Auch nicht eine offensichtliche Schwachheit wie den Christen in Philadelphia. Also eigentlich hätten sie doch mit dem dicksten Lob rechnen können, was es zu vergeben gab. So haben sie wahrscheinlich sich selbst auch eingeschätzt. Sie hielten sich für die ideale Versammlung. Und nun kommen diese ernüchternden Worte des Herrn. Ich weiß, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Zum Hintergrund. In Hierapolis, das ist 10 Kilometer weiter weg, da gab es heiße Quellen. Da sprudelte heißes Wasser aus der Erde. Und da wurden entsprechend Gesundbrunnen drumherum gebaut. 16 Kilometer in die andere Richtung lag Kolossee. Und Kolossee war berühmt für seine klaren Wildwasserbäche. Klares, reines, kaltes Wasser. Beides, das eine heilsam, das andere erfrischend. Das Wasser in Laodicea, das war dagegen von sehr schlechter Qualität. Es war sogar berüchtigt wegen seiner schlechten Qualität. Man hatte zunächst das Wasser aus den Flüssen geschöpft und dann in die Stadt getragen. Irgendwann hatte man eine künstliche Wasserleitung, ein Aquädukt, gebaut, 10 Kilometer lang, teilweise auch unterirdisch, teilweise auch oben drüber. Und durch den langen Weg und durch die ständige Sonneneinstrahlung wurde das Wasser natürlich erwärmt. Und durch den Aquädukt wurde es auch noch schmutzig. Da fiel Dreck rein, da rannten Ratten rum, also da war das entsprechend schlecht. Und Fremde, die daran nicht gewöhnt waren, die spuckten oft dieses Wasser vor Ekel sofort wieder aus. Also das war etwas, was in Laodicea bekannt war. Die hatten also wirklich mit ihrem Wasser ein echtes Problem. Und dazu kommt, weil das eine künstliche Zuführung war, war Laodicea auch noch sehr verwundbar. Wenn eine Belagerung stattgefunden hätte, hätte jede feindliche Armee diese Wasserleitung sofort zerstören können und dann hätten die gar kein Wasser gehabt. Und aus Angst davor waren sie politisch immer labil. Sie haben immer dem Recht gegeben, der gerade dran war, der gerade stark war. Nur ja, damit ihre Wasserleitung in Ordnung bleibt. Also sie haben alle faulen Kompromisse geschlossen, die erforderlich waren, um ihre Wasserleitung zu erhalten, um ihr Überleben zu sichern. Auch darauf greift der Herr Jesus ja letztendlich zurück. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Was meint denn hier nun kalt und was meint heiß? Kalt meint, die Liebe zum Herrn ist nicht mehr da. Sie ist erkaltet. Davon steht in Matthäus 24 etwas, von diesem Zusammenhang. Man tut vielleicht noch viele gute Dinge, soziale Werke und andere gute Dinge, aber in all dem sucht man doch die eigene Ehre. Man möchte auch, dass andere das dann sehen. Man möchte auch beim Gutes tun ertappt werden. Und man möchte auch gerne vielleicht auch mal auf der Titelseite einer Zeitung stehen. Ach, die Gemeinde in Laodicea, die hat ja wieder etwas Großes vollbracht. Heiß meint jemand, da ist die erste Liebe noch da, die der Herr bei uns sucht. Niemand, der die erste Liebe hat, ist deshalb fehlerfrei. Das dürfen wir nicht verwechseln. Niemand, der die erste Liebe hat, ist deshalb fehlerfrei. Aber immer dann, wenn er in eine Schuld hineinkommt, immer dann, wenn er hinfällt, so wie wir das auch sagen, hat er Sehnsucht, wieder zurück zum Herrn zu kommen. Er steht auf und will zurück und er bittet um Vergebung, er tut Buße. Das ist der Unterschied. Die einen leben in diesem Zustand und fühlen sich wohl und der andere, der hinfällt, der steht wieder auf und geht zurück zu seinem Herrn. Und der Herr Jesus wünscht sich natürlich nicht, dass wir kalt sind, dass wir ihn ablehnen. Aber er will klare Verhältnisse auch im Leben der Christen. So ein immer zwischen allen Fronten, sich nie festlegen, mal hier so ein bisschen pendeln und mal da ein bisschen und mal hier Liebkind sein und mal da. Das ist eine Haltung, die er als lau bezeichnet. Und diese Haltung der faulen Kompromisse ist dem Herrn in seinem Wesen zuwider. Er ist der Amen. Wesensmäßig ist ihm Lauheit und falsche Kompromissbereitschaft zuwider. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Ja, das lauwarme und verschmutzte Wasser in Laodicea hatte seine politischen Folgen und war ein treffendes Bild für die Gemeinde. So wie Fremde und manchmal auch Bürger von Laodicea selber dieses Wasser ausgespuckt haben, so sagt Jesus, werde ich euch auch ausspucken, weil ihr nicht heiß, also nicht brennend für mich seid, aber auch nicht kalt seid und ich gar nicht weiß, woran ich bei euch bin. Wie entsteht denn jetzt etwas Lauwarmes? Lauwarmes kann einmal entstehen, wenn man etwas Heißes hatte, wenn man an einen Topf Wasser denkt und wenn der gekocht hat, dann war er heiß und wenn man dann die Flamme ausmacht und dann kühlt das so ganz allmählich wieder ab, Nach einer halben Stunde kann man da schon wieder gut den Finger reinstecken. Man kann auch schon einen Schluck trinken, dann ist es zwar noch nicht kalt, aber man kann schon gut trinken. Die erste Liebe verloren. Da war eine erste Liebe da, aber das Feuer unter den Topf ist weg. Die Verbindung zu Christus hat Schaden gelitten, ist beeinträchtigt. Ich will nicht sagen auf null, aber sie ist beeinträchtigt. Und das kühlt das Wasser im Topf so allmählich ab. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit. Ach, da kommen welche rein, die werden wir erstmal reinlassen. Herzlich willkommen. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit, wie etwas lauwarm werden kann. Und zwar, wenn man sagt, ich will jetzt gar nicht so lange warten, bis das von alleine abkühlt, sondern ich habe hier einen Topf Wasser, der hat gerade gekocht. Und ich habe hier einen Liter kaltes Wasser und das kippe ich jetzt mal eben rein, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. So entsteht auch lauwarmes Wasser, indem ich es vermische, heißes und kaltes. Und das ist ein Bild, wenn man die Freundschaft mit der Welt sucht. Wenn man die Liebe zu Christus vermischt mit der Freundschaft zur Welt. Auch so landet man im Grunde im lauwarmen Bereich. Und dann drittens gibt es noch eine Möglichkeit, es gibt noch mehr, aber ich erwähne jetzt nur mal diese drei. Wenn etwas gar nicht erst richtig gekocht wird, wenn ich also Wasser aus dem Wasserhahn nehme und fülle das in einen Topf hinein und mache dann für 5 Minuten die Flamme auf klein und dann mache ich sie aus, dann war das nie richtig heiß. Das hat nie gekocht, das war vorher kalt und ist jetzt lauwarm. Und das ist etwas, wenn es eine Bekehrung, ich sage es jetzt mal ein bisschen spitz, zu einer Gemeinde gibt. Nicht zu Christus, sondern zu einer Gemeinde. Wenn man sagt, ach, ihr seid alle so nett und so freundlich, bei euch fühle ich mich richtig wohl. Der hat gar keine echte Schuldvergebung. Der hat gar keine lebendige Beziehung zu Jesus. Der hat sich zur Gemeinde bekehrt. Der hätte sich genauso gut zum anderen Angelverein bekehren können, wenn da nette Menschen gewesen wären. Und auch das ist Lauheit. Ja, wir haben verschiedene Wege, wie man in der Lauheit landen kann. Diese drei will ich hier einfach mal erwähnen. Lau sein, das heißt, man ist zwar noch verheiratet, aber man hat schon nebenbei eine heimliche andere Liebe. Die Liebe zur Ehefrau ist schon, naja, die wäscht noch die Unterhosen, ja, aber die Liebe ist 4 Querstraßen weiter. Das ist lau. Hin und her zwischen Bibel und Welt gerissen. Mal denke ich, die Bibel hat doch recht und mal denke ich, naja, die Welt ist doch eigentlich viel klüger, wenn ich an die ganzen Universitäten denke und die Herren Professoren alle. Man will sich nicht richtig festlegen. Man lässt sich immer ein Hintertürchen offen. Man hat immer einen Notausgang. Wenn es brenzlig wird, kann man sich schnell aus dem Staub machen. Oder man will auch überall mitreden, man will überall anerkannt sein, man will überall geliebt sein und das geht nicht. Wenn ich überall geliebt sein will, dann bin ich lau. Man könnte auch sagen, man will auf allen Hochzeiten tanzen. Auch das ist ein Sprichwort in der Welt, was ganz klar sagt, das geht gar nicht. Laodicea wurde nicht von kaiserlichen Forderungen bedrängt, wie die anderen Städte, wie die anderen Gemeinden. Sie wurden auch nicht durch Irrlehrer beunruhigt. Die Liebe zu Christus wurde bei ihnen vermischt mit der Liebe zur Welt. Und das kritisiert der Herr. Er sagt, ich werde dich ausspeien aus meinem Mund. Es gab also kein Lob für Laodicea, dass der Herr diese Gemeinde mit diesem fast ungenießbaren Wasser verglich. Das war natürlich hart. Er kam sofort zur Rüge, weil es aus seiner Sicht dort nichts zu loben gab. Lauheit ist dem Wesen des Herrn derart zuwider, dass er eine solche Gemeinde wie das verschmutzte lauwarme Wasser von Laodicea ausspeien wird. Eine Trennung ist das, Ausspeien ist ja eine Trennung, die der Herr in Zukunft vollziehen wird. Und ein Vergleich mit den anderen Sendschreiben legt nahe, dass diese Trennung bei der Entrückung der Gemeinde stattfinden könnte. Das hieße, er würde sich dann von den Lauwarmen trennen. Sie würden dann auf der Erde bleiben, während die wahren Gläubigen zum Herrn entrückt werden. Und wenn die christliche Gemeinde nicht mehr zwischen draußen und drinnen unterscheidet, dann wird der Herr selbst diese Trennung durchführen, wenn er kommt. Und das wird ein furchtbares Erwachen für die Betroffenen sein. Weil du sagst, ich bin reich geworden und brauche nichts, und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Ja, sie waren reich. Laodicea war berühmt für seinen Reichtum. Wohl jeder Geschäftsmann in Laodicea hatte genügend Gold auf seiner Bank. Man zeigte seinen Reichtum auch durch einen entsprechenden Lebensstil. Da fällt mir die heutige Werbung ein, die man im Fernsehen manchmal sieht. Ich weiß nicht, irgendwie muss die mal vor Nachrichten gekommen sein. Meine Frau, mein Auto, mein Haus, meine Yacht, wo einer da diese Fotos da so hinknallt. Und dem anderen zeigt, sieh mal, ich habe es zu was gebracht. Und was bist du? Die Inhaber der Banken brüsteten sich damit, jeden wirtschaftlichen Engpass, in den Laodicea kommen würde, bewältigen zu können. Das ist historisch belegt. Als die Stadt im Jahre 17 und 61 nach Christus durch Erdbeben fast zerstört wurde, lehnten die Stadtherren die kaiserliche Hilfe, die er ja auch anderen Städten angeboten hatte, da lehnten die Leute in Laodicea ab. Sie finanzierten den Wiederaufbau aus eigenen Mitteln. Sie brauchten keine fremde Hilfe, sondern sie konnten sich selber helfen. Und dieses Denken des Reichtums, dieses Bewusstsein der eigenen Stärke hat sich möglicherweise auch auf die Christen in Laodicea, hat auf sie abgefärbt. Sie waren von ihrer Umgebung durch dieses Denken infiziert, angesteckt. Und die Selbsteinschätzung der Gemeinde, die sagt, ich bin reich, ich brauche nichts, der Herr unterstellt ihnen das und er wird wissen, was sie gedacht haben. Diese Selbsteinschätzung der Gemeinde klafft weit auseinander zu der tatsächlichen Situation, die der Herr sieht. Er sagt nämlich, ich weiß, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. Hier sehen wir so einen Typen, der das so darstellen könnte vielleicht. Elend. Wer ist elend? Jemand, der wirklich Hilfe nötig hat. Dieses Wort wurde für Kranke verwendet, die unbedingt einen Arzt brauchen. Dieses Wort steht hier im Text. Jämmerlich. Jämmerlich waren Menschen, deren Hoffnung vollständig zerschlagen war, die man eigentlich ins Armenhaus eingeliefert hätte damals oder ins Gefängnis, wenn sie Schulden hatten und nicht bezahlen konnten. Solche Typen füllten damals die Gefängnisse. Solche Leute hatten keine Zukunft mehr. Für die war alles am Ende. Und vielleicht sahen die Christen in Laodicea auf die Christen der anderen Gemeinden herab, auf die, die unter Verfolgung litten, die unter Ausgrenzung litten oder andere Nöte hatten. Doch dort bei den anderen sieht der Herr neben der Kritik, die sie ja auch bekommen, immer noch etwas Gutes. Da sieht er auch immer noch etwas Gutes. Aber in Laodicea finden wir davon nichts. Die Christen in Laodicea sind trotz ihres äußerlichen Wohlstandes aus geistlicher Sicht mit Abstand am schlechtesten dran. Und sie kriegen das offenbar selbst gar nicht mal mit. Sie erinnern irgendwie an dieses Stück Der Kaiser mit den neuen Kleidern, der sich ganz schick vorkam und der in Wirklichkeit nackt da vor den Leuten stand. Die Laodicea-Gemeinde stellt eine Christenheit dar, die für alle und alles offen ist, nur nicht für den Christus Gottes. Sie ist eine leer gewordene Organisation mit einer substanzlosen, hohlen Religion geworden, die für Christus, wenn sie sich nicht verändert, keinen Wert mehr besitzt. Welchen Rat gibt denn der Herr nun dieser Gemeinde? Ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Er bietet den vermeintlich bedürfnislosen Christen in Laodicea die wirklichen Schätze an. Schätze, die hinüberreichen von dem Vergänglichen hier bis in das Ewige dort. Sie sind arm vor Gott und er rät ihnen zu kaufen, damit sie reich werden. Aber wenn sie arm sind, wie sollen sie dann kaufen? In Jesaja 55 steht die Antwort. Da heißt es, fasse mal zusammen, he, ihr alle kommt, die ihr kein Geld habt. Kommt, kauft ein. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis. Das heißt, er will es ihnen umsonst geben. Hier wird ein Wort kaufen verwendet, aber es ist in Wirklichkeit ein Geschenk. Was will er ihnen denn geben? Gold, weiße Kleider und Augensalbe. Das sind genau die Heilmittel für ihre Krankheiten, die er vorher diagnostiziert hat. Sie sind arm, heißt es. Oh. Sie sind arm. Er sagt, kauft von mir im Feuer geläutertes Gold. Zum Hintergrund, Laodicea kaufte ganz viel Gold ein, da waren Goldgewinnung in der Gegend und die Banken haben das dann umgeprägt und haben das verarbeitet. Die Banken haben Darlehen investiert, haben da einen ganz reichen Gewinn gemacht. Sie haben also ganz viel verdient an dem Geschäft mit dem Gold in Laodicea. Und den Händlern von Laodicea wird nachgesagt, sie konnten gefälschtes Gold sofort erkennen. Also die hatten einen Kennerblick, da konnten so irgendwelche Ganoven, die da falsche Legierung abliefern wollten, die hatten keine Chance. Und darauf bezieht der Herr sich jetzt. Das kannten die Laodicea, die wussten um ihre Goldwirtschaft. Ja, sie hatten eigenes Gold, aber das taugt in Gottes Augen nichts. Christus bietet ihnen nun das von Gott geläuterte und von ihm zertifizierte Gold an. Nicht das, was die Banken in Laodicea abgestempelt hatten, sondern was Gott zertifiziert hatte. Damit kann alles das gemeint sein, was Gott uns durch den Glauben an den Herrn Jesus schenken will. Was wir nicht aus uns heraus selbst machen können, was wir nicht haben oder selber bewerkstelligen können, was wir auch nicht kaufen können für unser Geld. Auch nicht für den starken Euro. Dieses Gold ist auch ein Bild für die Herrlichkeit Gottes selbst, von der er aber auch auf die legen will, die ihm dienen, die ihm gehören. Er will auf seine Kinder von seiner Herrlichkeit legen. Und dies kann auf den reinen und auf den wahren Glauben, der im Feuer geläutert ist, hindeuten. Ein Glaube, der sich in Not, der sich in Anfechtung bewährt. Und der ist laut 1. Petrusbrief vor Gott sehr kostbar. Dieser Glaube, der festhält am Wort. Dann das Zweite, was er ihnen sagt, sie seien bloß und darum sagt er, kauft euch bei mir weiße Kleider, damit die Schande eurer Blöße nicht offenbar werde. Die Stadt Laodicea war berühmt für ihre Wolle. Erinnert euch an das schwarze Schäflein, was ich schon zweimal gezeigt hatte. Diese Schafsorte war eine ganz besondere Rasse. Die hatten ein ganz besonders glänzendes schwarzes Fell. Und diese Wolle war auch besonders beliebt. Die wurden also, war ein Rohstoff für alle möglichen Teppiche, die im ganzen Römischen Reich gehandelt wurden. Also da war ein Exportschlager in Laodicea und sie hatten da was in der Hand. Und jetzt sagt der Herr, ihr braucht weiße Kleider. Weiße Kleider sind immer ein Bild für die göttliche Gerechtigkeit, die er uns schenkt. Aber sie hatten nur die schwarze Wolle. Ihre eigenen, die glänzte zwar, ihre schwarze glänzende Wolle, schick, aber vor Gott nicht angenehm. Die von Christus angebotenen weißen Kleider sind das Symbol der Reinheit der Heiligkeit, die uns von Christus geschenkt wird, die allein vor Gott gilt. Und gerade diese weißen Kleider kann Laodicea sich nicht selbst machen. In den eigenen schwarz glänzenden Kleidern stehen wir wie unbekleidet mit unserer unvergebenen Sünde und Schuld vor Gott. Wie in dem Gleichnis Jesu von dem Hochzeitsmahl, wo ein Mann ein Hochzeitsmahl machte und dann viele Leute kamen und der eine dann kein hochzeitlich Kleid anhatte. Der dachte, mein Anzug ist doch wohl schicker als alle euren Hochzeitskleider. Ich brauche eure Hochzeitskleider nicht. Die verteilte man üblicherweise umsonst auch an die Gäste. Der lehnte das ab. Und jetzt war der da drin mit seinem schicken Anzug und jetzt kommt der Hausherr und sagt, oh Freund, wie bist du hereingekommen? Du hast ja kein hochzeitlich Kleid an. Das heißt, was hast du für einen Anzug an? Der passt doch überhaupt nicht her. Der gefällt mir auch gar nicht. Und komischerweise, manche, die sagen, wenn ich einmal vor Gott bin, dann werde ich immer so richtig die Meinung sagen. Von dem Mann heißt es dann, und er verstummte. Dann fielen ihm keine Argumente mehr ein, warum er dieses weiße Kleid abgelehnt hat. Und dieses Bekleidetwerden verweist auch auf die Hochzeit einmal im Himmel, wo die Braut Jesu, die Gemeinde, weiße Hochzeitskleider bekommt. Und es ward ihr gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und das Dritte, was den Christen in Laodicea angeboten wird, das ist die Augensalbe, weil sie blind sind. Hintergrund wieder: in eine dem Esculap geweihte Schule für Heilkunde hat eine weltbekannte Augensalbe da kreiert und die wurde auch im ganzen Land, im ganzen Reich verkauft und die Leidenden kamen von überall her, um diese Salbe auch zu kaufen. Und jetzt sagt der Herr praktisch in einer Stadt, in welcher die berühmteste Augensalbe der Welt produziert wird, da gerade ausgerechnet, da sollen die Christen blind sein? Ja. Und hier kann ihnen auch ihre eigene weltberühmte Augensalbe nicht reichen, nicht helfen. Das sagt uns, alle unsere eigenen Spitzenprodukte sind absolut untauglich, uns von unserer natürlichen geistlichen Blindheit zu befreien. Das gilt auch für das rechte Verständnis von biblischen Zusammenhängen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und genau das erleben wir an vielen Universitäten heute. Da wird die Botschaft des Christus den Studenten als Torheit verkauft. Und hier hilft eigene Leistung, eigenes Wissen, eigene Augensalbe nicht, um hier die Augen zu öffnen. Aber der Herr, der will, dass die Gläubigen sich ihm ausliefern. Und dann erfahren wir, wie der Heilige Geist uns eine neue, veränderte Sichtweise über ihn und auch über uns gibt und auch über die klaren Zusammenhänge in der Bibel. Und hier steht das Wort im Präsens, also in der Gegenwart. Das heißt, er will nicht, dass wir erst in der Zukunft klar sehen. Wenn wir erst am Richterstuhl Christi klar sehen, ist es zu spät. Es ist gut, wenn wir schon jetzt, schon hier klar sehen und uns entsprechend verhalten. Und dazu kommen wir jetzt. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe, sei nun eifrig und tu Buße. Auch in Laodicea gab es noch Christen, die dem Herrn gefallen haben. Das zeigt sich an dem Wort lieben, die er liebt. Persönliche Zuneigung, Freude an dem Geliebten. Und weil er sie liebt, darum will er nicht, dass sie weiter in eine falsche Richtung gehen. Er überführt und züchtigt sie. Überführen geschieht zunächst mit Worten. Man versucht Argumente zusammenzustellen. Ich habe hier mal ein Beispiel gebracht, das Navi sagt uns jetzt, ordne dich jetzt mal bitte hier in dem Fall links ein. Ordne dich links ein. Das ist nur ein Rat. Ich kann auch mich rechts einordnen. Das ist nur ein Rat. Ordne dich doch links ein. Das ist mit Überführen gemeint. Er will mir zeigen, wenn du rechts fährst, fährst du falsch, dass ich das ins Bewusstsein bekomme. Und dann, darunter ist dann die Umsetzung, die Überführungen selbst. wenn ich mich dann freiwillig in die richtige Spur begebe, dann werde ich auch in die richtige Richtung kommen. Dann sorgt das Überführungssystem dafür, dass ich über die Autobahn komme, ohne einen Crash zu haben, nämlich über die Brücken. Das bringt mich dann sicher in die richtige Richtung. Und erst wenn das Reden nicht fruchtet, wenn ich mich falsch einordne, wenn ich also bewusst in die falsche Richtung fahre, erst dann züchtigt der Herr. Und hier ist ein Wort gemeint, ein Wort verwendet, was einen Familienvater im Auge hat, der seine Kinder liebt und sie deshalb so erzieht, dass sie den richtigen Weg erkennen. Und wenn es auch mal weh tut, er liebt sie und er hat keine Freude daran, ihnen weh zu tun. Aber er weiß, das hat einmal die wunderbare Frucht, wie es Paulus sagt, der Gerechtigkeit. Alle Züchtigung scheint uns für die Gegenwart Traurigkeit zu sein, schreibt Paulus, und damit hat er ja auch recht. Aber sowohl das Überführen als auch das Züchtigen hat ein gutes Ziel, dass wir das richtige Ziel erreichen, dass wir nicht in die Irre gehen. Dazu kommt hier noch ein Bildchen. Und darum fasste der Herr sie auch zunächst hart an, um sie letztendlich doch zu segnen. Und die Sache ist dringend. Er sagt, seid eifrig, also wartet nicht damit, euch jetzt links einzuordnen. Wartet nicht damit, jetzt auf die richtige Spur zu gehen. Irgendwann kommt die Stelle, da könnt ihr nicht mehr wechseln. Und dieses Wort eifrig ist auch vom Wortstamm her verwandt mit dem Wort heiß. Da sind wir wieder beim Thema heiß oder kalt. Und er will, dass die Seinen heiß sind, dass sie das Ziel erreichen. Wenn derjenige hier unten nicht wendet, dann landet er im Hochwasser. Dann ertrinkt er in seinem Auto. Wenn der jetzt Vollgas gibt und sagt, das ist doch für mich gar nicht wichtig, wieso soll ich denn hier wenden? Der fährt gerade durch und plumps ist er im Wasser und dann ist aus. Und das will der Herr verhindern, dass wir so einen Crash erleben. Buße tun erfordert entschiedenes Abweisen der Sünde, die den lauwarmen Zustand herbeigeführt hat. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ich stehe vor der Tür. Was ist hier gemeint? Er steht draußen. Wir sehen das hier in dem Bild dargestellt. Er ist nicht in der Gemeinde drin, sondern der Herr empfindet sich selbst als draußen, vor der Tür. Er kann auch vor der Tür meines Herzens stehen. Das Herz ist ja die Mitte meiner Persönlichkeit, so meint es die Bibel. Und hier ist die Tür meines Willens, hier wird mein Leben gesteuert. Und hier will er in mein Herz hineinkommen, er will mitreden darüber, in welche Richtung ich gehe. Auch wenn er vor der Tür der Gemeinde steht, wofür alles und jedes Platz ist, nur für ihn nicht. Er steht in geduldiger Weise vor der Tür. Er steht draußen. Er ist noch nicht weggegangen. Er ringt um die Gemeinde. Er ruft. Er sagt, wer meine Stimme hört, also er macht sich bemerkbar. Er klopft und er wartet auf eine Antwort. Sein Reden und Klopfen könnte vielleicht auch dieses Überführen und Züchtigen sein. Der Herr sagt, dass er eine Reaktion von uns erwartet. Wir sollen die Tür auftun. Ich erinnere euch an zwei Begebenheiten aus der Bibel, wo Abraham Besuch bekommt von den drei Männern und wie er ihnen entgegenläuft und sie bewirtet. Oder wie die Emmausjünger dem auferstandenen Herrn begegnen und mit ihm dann zusammen auch Abendmahlgemeinschaft haben. Der Herr will in unser Leben kommen, um mit uns solche Gemeinschaft zu haben. Essensgemeinschaft, die schönste Gemeinschaft ja eigentlich, die es gibt. Und dort genießt der Gläubige die Gemeinschaft mit seinem Herrn. Und der Gläubige wird vom Gastgeber verändert zum Empfangenden. Und der Herr wird vom Gast zum Gebenden. Wir sind dann diejenigen, die empfangen. Wir sind die, die gewinnen. Und solche Gemeinschaften sind etwas, wonach wir uns immer wieder ausstrecken sollten, die wir immer wieder suchen sollten. Wer überwindet, Zudem werde ich, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Bei großen Empfängen saßen orientalische Könige meistens auf einem ganz breiten Stuhl, so ähnlich wie hier in Heiligendamm mit diesem breiten Strandkorb, wo da alle reingepasst haben, ne? Angela Merkel und dann rechts und links ihre Gäste. So ungefähr müssen wir uns das vorstellen. Und da hat der König dann besondere Ehrengäste gebeten, setz dich neben mich. Und dann durften sie in seinem Glanz dort sitzen und durften dort vorne strahlen. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Das ist so ein Bild. Wir werden an seiner Herrlichkeit Anteil haben. Können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier aus diesen Versen will ich jetzt mal ganz kurz darauf hinweisen, die Dreieinigkeit Gottes, die selbst aus diesen Versen hervorgeht. Der Thron des Vaters ist auch der Thron des Sohnes und der auferstandene Herr spricht in diesem Sendschreiben und er lehrt, dass das ist, was der Geist den Gemeinden sagt. Also das, was Jesus sagt, ist, was der Geist sagt. Und der Thron Jesu ist der Thron des Vaters. Also wir haben selbst in diesen beiden Versen selbst verborgen die Dreieinigkeit. Wer sich darüber klar wird, dass bei ihm noch das eigene Gold, noch die eigene glänzende schwarze Wolle und noch die eigene weltberühmte Augensalbe im Mittelpunkt seines Lebens steht, im Grunde, dass Christus bei ihm noch vor der Herzenstür steht, und wer deshalb umkehrt und auf Jesu Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem wird der Herr Jesus kommen. Und er wird mit ihm Gemeinschaft haben. Und in dieser Gemeinschaft werden wir die Gesegneten sein. Und das wünsche ich euch und auch mir. Amen.